Hallo und herzlich willkommen zu Burgenland erzählt, dem Geschichte-Podcast der Burgenländischen Forschungsgesellschaft. Mein Name ist Michael, ich bin Historiker und darf euch in dieser Serie, passend zum Jubiläumsjahr 2021, unter dem Titel 1921 von der ersten Idee bis zum letzten Grenzstein, die Entstehungsgeschichte des Burgenlandes nacherzählen. Bevor wir mit der Folge loslegen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Los geht's! Nachdem die geplante Landnahme des Burgenlandes durch österreichische Beamte der Gendarmerie und Zollwache Ende August 1921 am bewaffneten Widerstand ungarischer Freisteller gescheitert ist, ist es in der Folge zu weiteren Zusammenstößen im Burgenland gekommen. Die Gewalt, die sich seit Ende August, Anfang September über das Burgenland gelegt hat, hat die Siegermächte des Ersten Weltkriegs mit Ungarn in Kontakt treten lassen. Budapest ist von der Botschafterkonferenz in Paris noch einmal daran erinnert worden, was in den Pariser Vorortverträgen bezüglich Deutsch-Westungarn bzw. dem Burgenland festgelegt worden ist. In ihrem Schreiben haben sie Ungarn aufgefordert, das Gebiet des Burgenlandes bis zum 4. Oktober 1921 zu räumen. Damit hätte auch in Ungarn letztlich klar sein sollen, dass Deutsch-Westungarn auf diplomatischem Wege verloren ist. Allerdings hat Ungarn das Ultimatum so interpretiert, dass es zwar alle regulären Truppen abgezogen hat, sich hingegen bei den Freischärlern nach außen hin als machtlos gezeigt hat. Daneben ist auf ungarischer Seite die Idee aufgekommen, dass sich Deutsch-Westungarn zunächst selbstständig machen und in einem weiteren Schritt per Volksabstimmung wieder an Ungarn anschließen soll. Hier sieht man die Parallele zur Republik Heinzenland, die übrigens schon Thema in der dritten Episode dieser Serie gewesen ist. Dieser Plan der Abspaltung und dem Anschluss per Volksentscheid an Ungarn war jetzt, wenn überhaupt, nur mehr mit Hilfe der Freischärler möglich. Für Budapest war weitestgehend klar, dass dieser Plan misslingen wird. Aber damit könnte man auf ungarischer Seite Zeit gewinnen, um mit Österreich vielleicht doch noch einen Kompromiss finden zu können, der unter Umständen nicht das ganze, laut Friedensverträgen festgelegte Burgenland für Ungarn verliert. Diese Idee hat auch bei Paul Pronyoy Anklang gefunden. Unter seinem Kommando ist ein großer Teil der südburgenländischen Kontingente der Freischärler gestanden. Nachdem also Ungarn dem gestellten Ultimatum entsprechend am 3. Oktober 1921 seine regulären Truppen aus dem Burgenland abgezogen hat, schlägt die große Stunde Paul Pronyoys und der Freischärlerverbände. Schon einen Tag nach dem Abzug der regulären Kräfte Ungarns aus dem Burgenland haben die Freischärler in dessen neuer Hauptstadt Oberwart nicht nur den Staat Leiterbanat ausgerufen, sondern Paul Pronyoy auch als dessen Staatschef bestimmt. Dabei muss man allerdings sagen, dass dieser Staat der Freischärler alles andere als ein homogenes Gebilde gewesen ist. Gerade die Einheiten Stefan Friedrichs rund um Eisenstadt standen in Konkurrenz zu Paul Pronyoy. Mit anderen Worten, die Anführer der einzelnen Freischärlerverbände waren politisch nicht immer einer Meinung und konkurrierten zum Teil recht scharf miteinander. Eine Bruchlinie innerhalb der Freischärler ist dem Umstand geschuldet, dass es unter ihnen auch Sympathisanten für den letzten Monarchen der Habsburger Monarchie gegeben hat. Das war Kaiser Karl I., zumindest wird er in Österreich so genannt, in Böhmen gilt er als König Karl III. Und in Ungarn und Kroatien als König Karl IV. In groben Zügen kann man also sagen, dass die Akzeptanz der Freischärler dem neuen Staat bzw. Paul Pronyoy gegenüber nach Norden hin abgenommen hat, während sich der Süden des Burgenlandes hinter Bronja gestellt hat. Eine verbindende Klammer innerhalb der Freischärler war die Überzeugung, dass das Burgenland ein Teil Ungarns bleiben soll. Von Seiten der Bevölkerung ist der Rückhalt für das Leiterbanat indes nicht sonderlich groß gewesen. Zu einem Aufbegehren ist es allerdings nicht gekommen. Diesen Tendenzen zum Trotz hat sich dieser neue Staat auch um internationale Anerkennung bemüht, diese allerdings nicht bekommen. Zu den Zeichen dieser Bemühungen zählen zum Beispiel eine eigene Fahne, die der ungarischen übrigens sehr ähnlich sieht, oder eine eigene, heute unter Philatelisten beliebte, Serie verschiedener Briefmarken. Auch hat man damit angefangen, Zölle einzuheben, indem man über die Grenze gebrachte Güter teilweise konfisziert und versteigert hat. Diese Situation ist nun nicht nur für Österreich zunehmend unangenehmer geworden. Auch auf Seiten Ungarns ist der Druck deutlich gestiegen, da auch die Freischärler immer schwerer zu kontrollieren waren. Beispielsweise hat Bronyai mit dem Gedanken gespielt, in Wien einzufallen, um einer Regierung an die Macht zu verhelfen, die die Souveränität des Leiterbanats anerkennt bzw. von der Angliederung des Burgenlands absieht. Dieser beiderseitige Druck hat dazu geführt, dass sich Österreich und Ungarn im Oktober 1921 in Venedig zusammensetzen und auf eine bindende Lösung bezüglich des Burgenlandes kommen mussten. Damit war dann das Ende des Leiterbanats besiegelt. Noch Anfang November haben sich die Freischärler aus dem Burgenland zurückgezogen. Es kamen aber auch Gerüchte in Umlauf, dass sich die Freischärler in Ungarn sammeln bzw. getarnt im Burgenland verbleiben könnten, um die Landnahme erneut zu erschweren oder gar zu vereiteln. Dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Die zweite, diesmal militärische Landnahme des Burgenlandes, die am 13. November 1921 begonnen hatte, ist schließlich ohne Widerstand der Freischärler über die Bühne gegangen. In der nächsten Folge, die am 30. Juli erscheint, wird es um das Venediger Protokoll als den das Burgenland betreffenden gesichtswahrenden Kompromiss zwischen Österreich und Ungarn gehen. Bis dahin, ciao.